Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster.
Fana Schieven ist wissenschaftliche Assistentin am Seminar für philosophische Grundfragen der Theologie. Volker Niggemeier ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für biblische Exegese und Theologie an der Professur für Exegese des Neuen Testaments. Die beiden Studierenden, Frieda Kries und Klaas Krosse, studieren das theologische Vollstudium. Zusammen mit den Vieren sprechen wir über das Seminar Rassismus, kritische Perspektiven auf Bibelwissenschaft und Philosophie. In einem ersten Teil stellen die Dozierenden das Konzept vor. Und ich möchte fragen, wie kam es eigentlich zu der Idee, ein Seminar zu Rassismuskritik an der Katholisch-Theologischen Fakultät anzubieten?
Die Idee kam auf, nachdem ich einen Blogbeitrag von Volker Niggemeier auf Feinschwarz gelesen habe, der eine Leseempfehlung war, vor allem für TheologInnen, Exit Racism von Tupoka Ogette. Daraufhin habe ich Volker angesprochen und gesagt, genau, wir sollten so ein Thema viel mehr in der Theologie etablieren und wir sollten vielleicht auch mal eine Lehrveranstaltung zum Thema Rassismus und Rassismuskritik machen. Ja, und so haben wir uns ziemlich schnell zusammengesetzt und überlegt, wie wir aus unseren beiden Disziplinen auf das Thema blicken können und wie wir ein Seminar gestalten können. Welche Themen wir behandeln können, Themen, die sowohl in der Philosophie und aus der Philosophie heraus und eben auch aus der Bibelexegese spannend sein können. Beschäftigt haben wir uns dann mit den Themen Anthropologie, Sprachphilosophie, Intersektionalität, postkoloniale Geschichtsschreibung und Hermeneutik. Aus philosophischer Perspektive war für mich die Frage spannend, wie eigentlich Wissen zustande kommt, wie und unter welchen Voraussetzungen wir eigentlich von Wissen sprechen, vom Menschen und von seiner Geschichte. Wie verstehen wir eigentlich Texte und Kontexte und ihre Strukturen?
Fanas Idee, ein Seminar zu genau diesem Thema anzubieten, ist bei mir nach einer doch längeren Beschäftigung im bildungswissenschaftlichen Kontext mit dem Thema Rassismus und rassismuskritischen Ansätzen direkt auf fruchtbaren Boden gestoßen. Und wir konnten ganz gut überlegen, wie wir Schneisen schlagen, um über dieses Thema dann auch im akademischen Kontext ins Gespräch zu kommen. Zumal, wenn man sich anschaut, was ist eigentlich so das Erbe der Theologie mit Blick auf rassistische Narrative, Stereotype, ganz schnell die Disziplinen der Philosophie und auch der Bibelwissenschaft genannt werden und man hier wirklich auch genau hinschauen muss und kann. Die Zuschnitte, die wir für das Hauptseminar gewählt haben, haben sich recht schnell intuitiv ergeben. Also wir haben nicht mit einer für uns selbst starren Definition von Rassismus erstmal angefangen, sondern haben natürlich überlegt, welche Merkmale gehören zu Rassismus dazu und wie können wir uns denen gerade auch im akademischen Kontext nähern. Und da sind wir relativ schnell auf die schon genannten Themen gekommen. Das Spannende für mich war, wir hatten das Seminar unter dem Titel Rassismus, kritische Perspektiven auf unsere jeweiligen Disziplinen. Und während des Seminars, im Verlauf eigentlich, hat sich gezeigt, dass wir auch aus unseren Disziplinen durchaus rassismuskritische Ansätze, Lösungsstrategien für unterschiedliche Probleme finden können. Das fand ich einen ganz spannenden Aspekt.
Danke, liebe Fana, lieber Volker, für diesen ersten Einblick auf die Idee zum Seminar. Ich würde gerne weiterfragen, wie habt ihr das Ganze dann konkret konzeptioniert? Und was waren die Inhalte?
Die Idee der Konzeption war, dass wir ein Textlektüre-Seminar aufziehen möchten mit Texten aus unseren jeweiligen Disziplinen. Und dann sind wir natürlich formal in Überlegungen gegangen, wie das gut aussehen kann. Und wir haben uns dafür entschieden, die großen Themenblöcke jeweils auf 2 Sitzungen zu strecken und dann jeweils immer abwechselnd, mal auch in umgekehrter Reihenfolge, Texte aus der Philosophie zu lesen, Bibel Auslegungen oder auch Bibeltexte zu lesen. Denn die Frage gerade bei der Bibelwissenschaft ist ja primär nicht die, ob die Bibel irgendwie ein rassistisches Buch ist, das nicht, sondern da passiert eben ganz viel in Auslegungsprozessen und auch methodisch kann man hier vielfach Überlegungen anstellen. Und manchmal haben wir dann auch die Sitzungen aufgeteilt, dass wir erst immer natürlich ein theoretisches Futter, eine theoretische Unterfütterung gegeben haben, um etwa über anthropologische Fragen nachdenken zu können. Da ist es im philosophischen Bereich so gewesen, dass wir gefragt haben, welche Probleme sind denn auch innerhalb dieser Disziplin dem Thema zu benennen? Oder biblisch, dass man überlegt, was ist kulturanthropologisch zum Menschenbild der damaligen Zeit zu sagen? Oder aber bei der postkolonialen Exegese, um es exemplarisch zu machen, dass wir überlegt haben, was ist eigentlich postkoloniale Theorie und wie kommen wir da in ein Gespräch in der Theologie?
Vielen Dank, Volker. Dann würde ich gerne mal die Studierenden fragen. Wie haben Sie das Seminar erlebt? Was sind Inhalte, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, die Sie vielleicht besonders beeindruckt haben? Oder gibt es vielleicht auch etwas, was Ihnen zu kurz gekommen ist?
Ja, besonders hängen geblieben ist mir bereits etwas aus der ersten Sitzung. Da wurden nämlich die Grundregeln für das Seminar besprochen. Und die erste Grundregel lautet, es gibt keinen Ort ohne Rassismus. Und diese Grundregel hat mich das ganze Seminar lang über beschäftigt. Und ich habe auch mich darüber hinaus noch damit auseinandergesetzt, weil ich Zweifel hatte, wie wissenschaftlich es eigentlich ist, eine solche Aussage unbegründet quasi axiomatisch in den Raum zu werfen. Also habe ich sozusagen als Advocatus Diaboli versucht, einen rassismusfreien Ort zu finden. Und dazu kann man sich zum Beispiel viele Studien zum Thema Rassismus anschauen. Es gibt zum Beispiel die des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, vielleicht besser bekannt als Rassismusmonitor. Und wenn ich jetzt einfach mal exemplarisch drei Zahlen jetzt vom Mai 2022 nenne, wird man sehen, dass Rassismus eben kein Randphänomen ist, sondern eben ein Problem ist, das uns auch in Deutschland im Alltag immer noch beschäftigt. Also so glauben zum Beispiel 49% der Bevölkerung an die Existenz menschlicher Rassen. 33% meinen, dass einige ethnische Gruppen von Natur aus fleißiger seien als andere. Und 22% geben an, selbst von Rassismus betroffen zu sein. Also es zeigt eben, wie verbreitet dieses Phänomen in der Gesellschaft noch ist. Und auch von einer sprachphilosophischen Herangehensweise lässt sich begründen, warum diese erste Grundregel Sinn macht. Schließlich wachsen wir alle in einer bestimmten Kultur, mit einer bestimmten Sprache auf. Und jede Sprache enthält ja auch verletzendes Gedankengut oder diskriminierende Worte, die allein schon wegen ihrer Existenz problematisch sind. Davon kann man sich gar nicht lösen. Es gibt also auch keinen Ort ohne Rassismus, wenn ich alleine am Schreibtisch sitze. Rassismus ist eben ein Phänomen, das auch bei einem selbst anfängt und nicht erst bei anderen. Und genau daran zeigt sich, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist, weshalb es ungemein wichtig ist, sich damit auch im wissenschaftlichen Kontext zu befassen. Und das ist letztlich auch das, was mir durch das Seminar nochmal besonders bewusst geworden ist, nämlich, dass es in unserem Fach der Theologie in dieser Hinsicht noch einiges aufzuholen gibt.
Klaas hat gerade die Situation aufgemacht, ich sitze am Schreibtisch und muss mich gezwungenermaßen mit den rassistischen Strukturen beschäftigen. Das heißt für mich, dass ich als angehende Theologin, als angehende Geisteswissenschaftlerin immer wieder vor der Wahl stehe, vor der Wahl meiner Hermeneutik, ganz klassisch, aber auch vor der Wahl, welches Menschenbild benutze ich, welchen Deutungshorizont wähle ich, welches Geschichtsbild nehme ich, um zu arbeiten. Und wenn ich mich als mächtige Person in diesem Kontext wahrnehme, dann habe ich auch eine Verpflichtung, für einen rassismusfreieren Raum mich einzusetzen. Und ich habe in diesem Seminar einfach nochmal neu und einfach auch mehr gelernt, dass es eben an mir liegt, rauszufinden, wo und wie rassismusfreiere Forschung zu betreiben ist und ich mich persönlich auf die Suche machen muss, nach normativen Konsequenzen dafür. Ganz klar rauszufinden, welches Menschenbild ist rassistisch motiviert und ist demnach auch abzulehnen. Und welcher Deutungshorizont ist vielleicht rassismusfreier als ein anderer. Inhaltlich sind vor allem die Frage nach dem Geschichtsverständnis und die Wahl der Hermeneutik für mich Themen geworden, die mich auch in meinem weiteren Studium und als angehende Wissenschaftlerin begleiten werden.
Ja, vielen Dank für die Antworten. Damit liegen nochmal drei Themen besonders auf dem Tisch, die wichtig sind, Sprachphilosophie, Geschichtsverständnis und Hermeneutik, die wir noch ein bisschen vertiefen können.
Ja, ich greife gerne nochmal das Thema der Sprachphilosophie auf. Diese beiden Sitzungen sind mir noch in besonders guter Erinnerung geblieben, weil wir da wirklich heftig diskutiert haben und Argumente ausgetauscht haben. Die Basis war eine kurze Einführung in die sogenannte Sprechakttheorie, also die Annahme, dass Sprechen Handeln ist, dass jede Äußerung ein Akt ist und das heißt eben, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Mithilfe der Sprechakttheorie haben wir dann versucht, Räume und Strukturen auf ihre rassistische Dimension hin zu analysieren. Ganz konkret haben wir das uns angeschaut im Zusammenhang mit einer Debatte, nämlich derjenigen um den Rassenbegriff im Grundgesetz. Also die Frage, ob der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll oder eben nicht. Und dort haben wir Argumente ausgetauscht, die dafür und dagegen gesprochen haben. Und es war sehr spannend zu sehen, dass plötzlich beide Argumente ihre Daseinsberechtigung hatten und wir nochmal genauer hinschauen mussten, zu welcher Position man nun am Ende kommt.
Ja, wir haben uns erst im Seminar mit Argumenten beschäftigt, die sich gegen den Ersatz des Rassebegriffs im Grundgesetz stark machen. Und ein Argument, was da immer kam, war, dass nur durch die Beibehaltung des Begriffs die Ursprungsintention der Gründungsväter und Gründungsmütter bewahrt werden kann. Denn dieser Rassebegriff soll nämlich polemisch eingesetzt worden sein, um sich bewusst gegen die nationalsozialistische Ideologie einzusetzen. Vielleicht schon mal in Klammern, hier sind wir eigentlich schon mit einem Thema Geschichtsschreibung. Es gibt nämlich eindeutige Belege aus den Protokollen des Parlamentarischen Rates, dass zumindest zwei der Gründungsväter den Rassebegriff an dieser Stelle eigentlich auch genauso verwendeten, wie die Nationalsozialisten es taten. Also hier ist eigentlich keine Spur der polemischen Abgrenzung auszumachen, zumindest nicht generell. Außerdem wurde immer angeführt, dass durch die Streichung des Begriffs so getan wird oder suggeriert wird, als gäbe es keinen Rassismus mehr, weshalb der Begriff eben nicht vorzeitig verschwinden dürfe. Auf der anderen Seite wurde stark gemacht, dass es ja nicht um eine ersatzlose Streichung des Begriffs geht, sondern dass man dasselbe ja auch anders sagen kann. Also in der Terminologie der Sprechakttheorie könnte man sagen, man verändert den lokutionären Akt, zum Beispiel indem man von der Diskriminierung aus rassistischen Gründen spricht. Also die Intention und die Wirkung blieben auf diese Weise gewahrt, allerdings ohne durch die Verwendung des Rassebegriffs erneut zu diskriminieren. Denn das ist auch eine zentrale Einsicht, Frau Schiefen es gerade schon erklärt hat, der Sprechakttheorie, dass Sprache Wirklichkeit schafft. Und durch die Verwendung des Rassebegriffs wird nämlich das rassistische Gedankengut dahinter stets aktualisiert und auf diese Weise perpetuiert. Das kommt besonders dann zum Vorschein, wenn sich vom Rassismus Betroffene auf den dritten Artikel berufen und zum Beispiel im Kontext einer Anzeige vorbringen müssen, dass sie wegen ihrer Rasse, in dicken Anführungszeichen, diskriminiert worden seien. Ich glaube, dieser Zynismus kann man den Menschen nicht zumuten. Wichtig ist es also bei der ganzen Debatte deswegen, die Perspektive derer einzunehmen und ernst zu nehmen, die von Rassismus betroffen sind. Und das leistet die Sprechakttheorie, indem sie konkret schaut, welche Wirkung ein sprachlicher Ausdruck bei den Rezipienten entfaltet.
Das Ganze geht im Übrigen auch sehr gut in dem entsprechenden Methodenschritt innerhalb der Bibelwissenschaft. Auch da untersuchen wir als ExegetInnen Sprechakte. Aber ich möchte noch zu einem anderen Punkt kommen, nämlich zum Punkt der Geschichtsschreibung bzw. der Postcolonial Studies, die wir uns auch in einer Doppelsitzung angeschaut haben. Und auch Geschichten oder das Erzählen einer Geschichte schafft Wirklichkeit letztlich. Und wir sind eingestiegen in diese Doppelsitzung mit Chimamanda Adichie, die vor der Gefahr der einzig wahren Geschichte warnt. The Danger of a Single Story, das ist ihr berühmter TED-Talk aus dem Jahr 2009. Und da zeigt sie sehr schön, wie einseitig im Prinzip wir in unseren Kontexten oder man auch in anderen Kontexten Geschichte lernt, aufnimmt, aber auch rezipiert und dadurch natürlich auch Gefahr läuft oder das Potenzial sehr groß wird, dass die eine einzige Geschichte auch sehr stark Klischees, Stereotype, Narrative, die dann diskriminierend oder rassistisch sind, auch formen kann. Das haben wir uns angeschaut und kritisch reflektiert. Und Adichie sagt in diesem TED-Talk sehr schön, das ist was, was mir besonders in Erinnerung geblieben ist und auch, glaube ich, den Studierenden, die das sehr stark aufgenommen haben, wenn wir eben dafür sorgen, dass es nicht nur diese eine Geschichte gibt, wenn wir multiperspektivisch auch andere Geschichten wahrnehmen, aus anderen Kontexten wahrnehmen, unterschiedliche Perspektiven einnehmen, dann, so Adichie, können wir ein Stück vom Paradies zurückerobern. Das macht nochmal sehr eindringlich darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, eben in dieser Multiperspektivität zu denken und eben nicht nur auf eine Geschichte zu hören, sondern möglichst umfassend sich ein Bild zu machen von Narrativen, die einfach zu entdecken sind auch. Und gleichzeitig, und das haben wir dann in den Postcolonial Studies gesehen, die auch methodisch genau dafür sorgen, dass man im Prinzip Stimmen marginalisierter Gruppen stärker wahrnimmt. Da gelingt es eben, das muss man erstmal sichtbar machen, da muss eine Repräsentation letztlich erfolgen. Und gleichzeitig gibt es dabei natürlich auch die Schwierigkeit, dass wir uns als Studierende, als ForscherInnen darauf einlassen müssen erstmal und dann überlegen müssen, wie kommen wir denn aus unseren eigenen Kontexten raus, wie können wir Grenzen letztlich da verschwimmen lassen.
Adichie spricht von dem Paradies, das es zurückzuerobern gilt. Ganz nah ist sie damit an Walter Benjamin, Anfang des 20. Jahrhunderts, der auch von einer Erlösung spricht. Also auch mit dieser religiösen Konnotation spricht Benjamin von Erlösung, die Geschichtsschreibung bewirken kann. Wie funktioniert das? Geschichtsschreibung, das ist mir auch nochmal neu klar geworden, ist so ein mächtiges Werkzeug. Auf der einen Seite kann ich damit rassistische Strukturen verfestigen und ganz konkret Leid zufügen, wie ich Erinnerungskultur schaffe, wie ich Museen aufbaue, wie ich im Umgang mit anderen darüber spreche. Und auf der anderen Seite kann ich mit der Geschichtsschreibung mich aus meiner eigenen Ohnmacht befreien. Ich kann die Vergangenheit nicht mehr ändern, aber ich kann die Rezeption beeinflussen. Mit Walter Benjamin kann ich mich selbst aus der Ohnmacht befreien, die ich zwangsläufig gegenüber den Opfern der Geschichte, wie Benjamin sie nennt, habe. Das heißt, Geschichtsschreibung kann plötzlich eine heilsame Wirkung haben. Und diese heilsame Wirkung, die führt dann zu dieser Zurückeroberung des Paradies, wie Adichie es schreibt. Also Adichies Ansatz ist ganz nah an dem von Benjamin in diesem Punkt. Was heißt es konkret? Das heißt konkret, ich muss den Quellenkanon aufbrechen. Ich muss vermeintliche Heretiker und Heretikerinnen lesen. Ich muss Quellen zu Quellen erstmal generieren. Ich muss lernen, mich aus meiner eigenen Formsprache auch zu lösen. Ja, Geschichtsschreibung ist immer letztendlich der Deutungshorizont, den ich mitnehme und darf deswegen eben als Werkzeug nicht unterschätzt werden.
Die Macht der Geschichte, die Frau Kries eben angesprochen hat, die haben wir im Rahmen der Hermeneutik auch noch aus einer ganz anderen Perspektive angeschaut, nämlich mit Blick auf Gadamers Hermeneutikverständnis. Gadamer sagt ja, dass nicht die Geschichte uns gehört, sondern wir der Geschichte. Das heißt, er schreibt der Tradition eine ganz besonders, eine herausragende Autorität zu. Und die Aufgabe der Hermeneutik besteht dann eben darin, mit den jeweiligen Vorurteilen, die wir haben, Geschichte zu verstehen, Texte zu verstehen. Dieser Ansatz, der ja für die Philosophie zentral ist und vor allem ja auch katholisch-theologisch stark rezipiert worden ist, wurde im Seminar heftig diskutiert und daran haben wir uns sehr stark gerieben, weil natürlich die Frage im Raum stand, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Diesen Spagat hinzubekommen, auf der einen Seite die Multiperspektivität zu schulen, aus vielen verschiedenen Quellen zu schöpfen und auf der anderen Seite der Tradition, beispielsweise der christlichen Tradition, die Autorität zuzugestehen, die wir ihr geben wollen. Den Wahrheitsanspruch einerseits stark zu halten und andererseits aber auch aufzubrechen, um eben den sogenannten Opfern der Geschichte, den Marginalisierten, denen, die nicht repräsentiert werden können, eine Stimme zu geben.
Ich frage mich, wie kann eine rassismuskritische Lesart gelingen, mithilfe von Gadamers Konzept, der eben dem Kontext der Tradition so viel Autorität zuschreibt, so viel Wertschätzung entgegenbringt. Ich frage mich, was ist jetzt der Beitrag der spezifisch katholischen Theologie eben auch als Wissenschaft zu einer rassismusfreieren Welt, zu einer rassismusfreieren Forschung?
Ich glaube, gerade in der Sitzung zur Hermeneutik ist in unseren beiden Disziplinen deutlich geworden, dass es nicht die eine Lösung geben kann, dass es nicht diese eine antirassistische Brille gibt, die ich aufsetze, um von außen auf ein Phänomen zu schauen, sondern dass man viel stärker in kleineren Schritten denken muss, viel stärker in Etappen denken muss, viel stärker vielleicht auch gerade hermeneutische Konzepte modifizieren muss. In der Bibelwissenschaft ist sehr anschlussfähig an Gadamer die Wirkungsgeschichte beispielsweise, also die Untersuchung, welche Effekte, welche Macht entfaltet ein Text, und zwar nicht in seiner Auslegung, sondern der Text an sich. Und da sozusagen methodisch immer in kleinen Schritten zu schauen und nie dann irgendwie zu denken, okay, jetzt klingt das ganz diskriminierungs-, rassismuskritisch, ich kann diese Brille aufziehen, das funktioniert, glaube ich, nicht. Und wir werden dieses Phänomen so nicht lösen können. Was ich aber meine, im Seminar auch sehr stark gespürt zu haben, ist, dass gerade die Theologie in der Vielfältigkeit ihrer Fächer, in ihrem Disziplinenkanon und auch in ihrer methodischen Arbeitsweise, die genauso multiperspektivisch letztlich ist, ganz viel Potenzial liegt, um stärker auch nochmal mit KollegInnen aus anderen Disziplinen jenseits der Philosophie und Bibelwissenschaft, der Kirchengeschichte, aber auch der Systematik und vielen anderen noch viel stärker ins Gespräch zu kommen. Das ist, glaube ich, deutlich geworden, und ich persönlich würde mir es sehr wünschen, weil es eine sehr bereichernde Perspektive und ein sehr bereichernder Dialog mit Sicherheit sein kann.
Ich würde gerne nochmal das Stichwort der rassismuskritischen Brille aufgreifen. Und im ganzen Seminar haben wir ja insgesamt sehr viel dekonstruiert. Ich glaube, das ist auch wichtig, und wir kommen da auch nicht dran vorbei. Es gibt, glaube ich, in dem Kontext zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass wir durch diese eingehende Auseinandersetzung mit dem Rassismus ja auch Rassismus oder rassistische Denkmuster wieder aktualisieren, hervorholen, dass vielleicht auch durch die Abgrenzung dazu wieder alte Wunden aufgerissen werden. Und das ist im Bereich der Intersektionalität ja doppelt oder mehrfach schlimm. Dass diese Dekonstruktion ja trotzdem wichtig ist, hat auch Audre Lorde gezeigt. Also sie hat herausgearbeitet, dass es in der Gesellschaft scheinbar ewig geltende Normen gibt, die eben hinterfragt und aufgebrochen werden müssen, also dekonstruiert werden müssen. Es gibt keine Alternative. Man darf, glaube ich, nur nicht vergessen, zu welchem Preis wir das tun. Und das zweite Problem ist, dass wenn wir jetzt im wissenschaftlichen Bereich alles konsequent auf seine Genese und mögliche rassismuskritische Implikationen hin hinterfragen, laufen wir Gefahr, dass uns alles buchstäblich zwischen den Fingern zerrinnt. Also das fängt ja bei der Frage der Textauswahl an. Also worauf kann und darf ich mich überhaupt noch beziehen? Worauf beruft sich wiederum ein Text, den ich ausgewählt habe, und so weiter. Also man käme an kein Ende. Und Herr Niggemeier, Sie haben ja gerade gesagt, wir haben schon so eine große Methodenvielfalt, und ich glaube, wir brauchen auch eine Methode, die dieser Gefahr, dass uns alles irgendwie aus den Händen entgleitet, vorbeugt. Und dahinter steckt, glaube ich, einfach mein Wunsch, nach dieser Dekonstruktion wieder zu einer Zusammenführung zu kommen. Das ist jetzt vielleicht idealistisch gedacht, weil die Idee einer neuen Synthese des Dekonstruierten ja irgendwie auf dieser Voraussetzung beruht, dass wir irgendwann keinen Rassismus mehr haben werden. Aber ich glaube, wir brauchen in der Wissenschaft eine Perspektive, um nach dieser Zerlegung, die gut und wichtig ist und die auch alternativlos ist, wieder sinnvolle Ergebnisse produzieren zu können.
Dann greife ich das Stichwort der Dekonstruktion nochmal auf. Und Sie haben ja eigentlich schon beide Aspekte der Dekonstruktion genannt. Also zur Dekonstruktion gehört ja auch die Rekonstruktion wieder hinzu. Und Sie haben das ja auch als einen Wunsch geäußert und als einen wichtigen Schritt, der dann auch noch zu machen ist. Ich habe in dem Seminar vor allem auch etwas gelernt. Und das verstehe ich auch als eine Form der Dekonstruktion. Das bedeutet nicht die Vorstellung, dass wir am Ende die eine Lösung haben oder die Synthese, die uns dann die Lösung bringt, sondern sich hineinzubegeben in einen Lernprozess. Und das habe ich im Seminar wirklich auch so erlebt. Es war weniger, dass wir als Dozierende etwas gelehrt haben und die Studierenden haben etwas gelernt, sondern wir haben wirklich voneinander gelernt. Und ich nehme mit, dass ich in meiner Forschung und in meiner Lehre diese kritischen Anregungen wirklich ernst nehme. Und das bedeutet eben, genauer hinzuschauen, welche Texte verwende ich, welche AutorInnen kommen zu Wort und werden diskutiert, wie kann ich eigentlich Zugänge zu ganz anderen Quellen schaffen, welche Zugänge bleiben uns warum eigentlich verwehrt. Und ein Stichwort, das ich gerne an den Schluss setzen möchte, ist das von Walter Mignolo, der epistemische Ungehorsam. Das ist, glaube ich, eine Provokation, die wir im Seminar erlebt haben und die wir auch weiter einüben möchten, nämlich zu schauen, wo eigentlich Formen epistemischer Gewalt, Diskriminierungsformen auftauchen, wie sie wirken und wie wir uns ihnen entgegenstellen können. Und das wirklich ernst zu nehmen in der Lehre und in der Forschung, das ist für mich so das Hauptlernergebnis dieses Seminars.
Ja, vielen Dank. Ich will dieses Schlusswort gar nicht weiter kommentieren. Ich glaube, es ist deutlich geworden, wie wichtig dieses Thema ist. Packen wir es an. Vielen Dank.